Digitale sexualisierte Gewalt, wie bekommen wir das als Gesellschaft in den Griff? Nur wenige Klicks, schon ist ein Bild erstellt, eine Nachricht verschickt, jemand bloßgestellt oder gedemütigt. Das passiert bekannten Persönlichkeiten, wie jüngst viel diskutiert Colleen Fernandes, genauso wie der Nachbarin oder im Klassenchat. Es handelt sich nicht um Einzelfälle, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Wie bekommen wir das in den Griff? Wie sehen Aufklärung und Schutz aus? Braucht es andere, härtere Gesetze? Darüber spreche ich mit dem Cyberkriminologen Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Heute mit Miriam Meinhardt. Professor Rüdiger, Sie leiten das Institut für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Das ist das erste Institut dieser Art im deutschsprachigen Raum. Hat Deutschland das Problem Cyberkriminalität, digitale Gewalt bisher so ein bisschen verschlafen?
Also wenn Sie mich generell fragen, ja, ich würde das immer so beurteilen. Man muss zur Cyberkriminologie noch wissen, wir sind ja eine Disziplin, die versucht zu erklären, ob Kriminalität im digitalen Raum nochmal anders ist, in den Erscheinungsformen, in den Ursachen und in den Bekämpfungsstrategien als analoge Kriminalität. Und in Deutschland war das bisher immer so, dass man eher so einen IT-Schwerpunkt bei Kriminalität im Netz gesetzt hat, also Angriff auf kritische Infrastrukturen, Cybersecurity. Und wir beschäftigen uns halt eher mit diesen kriminalpolitischen Themen und mit dem Mensch im Mittelpunkt der Kriminalität.
Machen Sie mal ein Beispiel.
Ja, kann ich Ihnen sagen. Ich selber zum Beispiel habe mich immer mit Cybergrooming auseinandergesetzt, also wie Sexualtäter über das Netz an Kinder herankommen. Und das ist halt was anderes, als wenn man sich fragt, wie eine Phishing-E-Mail funktioniert. Sondern da geht es um zwischenmenschliche Interaktion, darum, warum schützen wir offenbar die Kinder nicht hinreichend im digitalen Raum? Sind die Eltern eigentlich darauf vorbereitet, die Kinder darauf vorzubereiten, dass das passiert? Und wo bleibt die Polizei? Wie interagiert die Polizei im Netz? Haben die Täter eine geringe Angst vor Strafverfolgung? Das ist zum Beispiel so ein Beispiel.
Sie haben eben gerade gesagt, Deutschland hat das ein bisschen vielleicht verschlafen. Warum eigentlich?
Also ich mache das seit etwa 15 Jahren, dass ich mich damit auseinandersetze. Und dieselben Entwicklungen, die wir jetzt haben, haben wir schon vor 15 Jahren fast sehen können. Das mit KI natürlich noch nicht ganz. Aber dass dieser digitale Raum nicht einfach nur so ein technischer Raum ist, sondern ein Raum, in dem wir Menschen alle interagieren und sozialisiert werden. Und dass Generationen heranwachsen, die sozialisiert werden. Das war schon dort sichtbar, für die, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber viele haben das am Anfang noch für Spinnerei und Kleinkram aus meiner Sicht gehalten. Und ich glaube, dass das so ein Problem war. Das war diese Übergangsphase zwischen, ach naja, wir haben andere Probleme. Wir müssen uns zum Beispiel um die Straßen kümmern und so. Aber nicht um den digitalen Raum. Genau, wird sich nicht durchsetzen, das Internet. Oder alle kennen ja den Spruch, aber der war für mich auch so ein bisschen symbolhaft. Dieses Internet ist Neuland vor 10 Jahren oder so. Man hat das zu lange nicht akzeptiert, dass die Menschen darüber auch beeinflusst werden können und dass das so eine Wechselwirkung ist zwischen analog und digital.
Den Schwerpunkt, den wir heute setzen wollen, ist die digitale sexualisierte Gewalt. Das bekommt aktuell durch den Fall Fernandes-Ulm ja viel Aufmerksamkeit. Aber wir werden explizit nicht konkret über diesen Fall sprechen, sondern eben das dahinterstehende, größere gesellschaftliche Problem anschauen. Digitale sexualisierte Gewalt, wer ist da betroffen?
Es gibt natürlich einen überwiegenden Fall, das sind vor allem Frauen und es sind vor allem auch Mädchen, also sehr junge Frauen, die dort sehr häufig betroffen sind. Aber generell kann es jeden treffen. Es sind unterschiedliche Kriminalitätserscheinungsformen, die sich da widerspiegeln können.
Also im Fall Frauen, junge Mädchen, ist es die sexualisierte Gewalt, dass dort Fake-Profile angelegt werden oder dass Deepfakes oder dass Kinder oder Mädchen, Frauen ausgezogen werden?
Man muss ehrlich sagen, es gibt fast alles. Es ist so, dass dieser Begriff ist ja ein sehr weiter Begriff. Es ist so, als wenn man sagt, digitale Gewalt. Das ist auch nicht so festgeschrieben, ja, sondern es ist so, dass das im Prinzip ein Unterfall der digitalen Kriminalität ist mit allen möglichen Erscheinungsformen. Ein Beispiel, im Netz spricht jemand an, bittet um ein Nacktbild, erhält vielleicht auch ein Nacktbild und erpresst dann Geld. Ein ganz anderes Phänomen, als wenn zum Beispiel ein Pärchen miteinander Sexting betreibt, Nacktbilder herausgibt und danach die Nacktbilder zum Beispiel in irgendeiner Chatgruppe gepostet werden. Wiederum ein anderes Phänomen, wenn ein erwachsener Sexualtäter an ein Kind herantritt. Alles sind digitale Formen sexualisierter Gewalt. Dann kommt noch kinderpornografische Inhalte dazu, jugendpornografische Inhalte im Klassenchat. Es ist schwierig, das zu verallgemeinern. Dennoch muss man aber klar sagen, dass bei sehr vielen sexualisierten Delikten, wenn sie nicht gerade diese finanzielle Komponente beinhalten, sind es ganz vorwiegend Frauen und junge Mädchen, die betroffen sind.
Das bedeutet, weiß man auch aus der Forschung und Untersuchung, in der Regel sind Männer die Täter, sicherlich nicht nur.
Hier ist auch schon wieder eine breite Fläche. Es hängt natürlich vom Delikt ab. Jetzt sage ich was die meisten vermutlich überraschen wird bei digitalen Sexualdelikten. Bei den meisten ist so knapp die Hälfte der Tatverdächtigen sind selber Kinder und Jugendliche. Und da haben wir auch verschiedene Konstellationen, wo wir das haben, natürlich jung, Mädchen eher selten. Es gibt aber auch eine gewisse Prozentzahl, aber die ist nicht allzu groß. Aber es sind dann jung, aber da sind auch verschiedene Phänomenebereiche drin. Es kann halt auch sein, dass du in einem Klassenchat bist oder Chatgruppe und da wird ein Bild gepostet, lädst du automatisch runter durch die automatische Download-Funktion und bist ein Straftäter.
Sollte man ausschalten?
Sollte man ausschalten. Also an alle Eltern und so, bitte automatische Download ausschalten. Ich halte generell aber solche Chatgruppen für schwierig, weil du von dem anderen abhängig bist, was der da postet, wenn du es nicht richtig einstellst. Also da hat man ein anderes Phänomen als zum Beispiel, wenn es um Nachstellung, also Richtung Stalking geht und dann zum Beispiel dort KI-generierte Bilder gemacht werden. Man hat früher bei den Sexualdelikten gegen Kinder zum Beispiel immer an den alten Tatverdächtigen gedacht, der irgendwo im Netz sitzt, die gibt es, aber es gibt wesentlich mehr junge Tatverdächtige. Das heißt, es gibt nicht so diesen einen stereotypen Täter, den man vor Augen hat.
Warum sind es so viele Kinder und kann man dann zumindest davon ausgehen, ja, die Zahl ist hoch, die Hälfte sind etwa Kinder und Jugendliche, aber dafür sind es keine so gravierenden Delikte oder kann man nicht mal das sagen?
Vielleicht kann ich das tatsächlich mal in unserem eigenen Land Brandenburg kurz sagen. Gerade sind unsere polizeilichen Kriminalstatistiken veröffentlicht. Also die werden ja teilweise für die Länder und dann jeweils für den Bund. Das sind nur sogenannte Hellfeldzahlen. Man weiß nicht, was am Ende rauskommt.
Dunkelfeld gibt es ja
genau,
auch.
Genau, Dunkelfeld. Ja. Aber trotzdem will man sagen, dass zum Beispiel im Bereich der pornografischen Delikte wir einen Anstieg um 45% hatten und die Mehrheit dort waren Kinder und Jugendliche als Tatverdächtige, auch eine Form der digitalen Sexualdelikte. Und hier hat man aber verschiedene Konstellationen. Man hat zum Beispiel einen 17-Jährigen, der auf eine 11-Jährige einwirkt. Das ist für mich eine klassische Täterstruktur, großes Machtverhältnis. Dann hast du aber auch zum Beispiel eine Konstellation, ein 14-jähriges Mädchen ist mit ihrem 13-jährigen Freund zusammen. Und die betreiben Sexting, also den Austausch von den erotisierten Nachrichten und auch Bildern. Und der 13-Jährige macht von sich ein Nacktbild, schickt das der 14-Jährigen, dann ist die 14-Jährige erstmal strafbar. Und das heißt, wir haben hier auch Konstellationen, wo vielleicht Handlungen erfasst werden. Die müsste man rausnehmen und das passiert meistens nicht, sondern man hat das so generell. Deswegen ist es schwer, also ich kann das halt nur sagen, wie sind die tatverdächtigen Zahlen und da haben wir knapp die Hälfte Kinder und Jugendliche. Wie viel davon aber jetzt wirklich Fälle sind, wo wir eine klassische Täterstruktur haben, kann ich selber auch gar nicht sagen, weil wir das noch nicht auseinanderklamüsert haben. Aber ich will nur sagen, es ist eine große Bandbreite. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, was ist denn auch, also dass wir auch Täter haben, auch Junge, die halt auch im Netz, im Darknet schon unterwegs sind, die sich auch enthemmen durch pornografische oder gewalthaltige Inhalte. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass wir bei vielen Delikten mittlerweile halt auch junge Täter haben, weil sie mit dieser Enthemmung im Netz schon aufgewachsen sind.
Und das Gefühl haben, das sei quasi normal und okay, weil ihr Umfeld das ihnen
Normalität
so spiegelt.
Ist hier ein ganz wichtiger Begriff, wogegen ich immer vorgehen wollte. Es gab so eine interessante Berichterstattung, ich glaube aus NRW war das schon vor 10 Jahren, dass Kinder und Jugendliche die Konfrontation mit Sexualdelikten für so normal erachten, dass sie die eigentlich gar nicht mehr als strafbar erachten. Und diese Kinder und Jugendlichen vor 10, 12 Jahren sind die jungen Erwachsenen, die heute rangekommen sind. Wenn man mit jungen Leuten redet, sehr viele können eine Geschichte über creepy Typen erzählen, mit denen sie irgendwelche Kommunikation hatten und wobei ihnen vielen gar nicht bewusst war, was das eigentlich dahinter stand oder was das bedeutet. Und diese Normalisierung haben wir zugelassen und für mich ein gesellschaftliches Versagen, wenn ich ehrlich bin.
Schwierig, zurückdrehen kann man es wahrscheinlich nicht, muss man jetzt gucken, wie man mit der Tatsache umgeht. Lassen Sie uns nochmal auf den Punkt Täter gucken. Also wenn man nicht so richtig eingrenzen kann, wer die Tätergruppe ist, macht es das wahrscheinlich auch schwierig, diese zu identifizieren und derer habhaft zu werden, oder?
Jetzt fängt es auch wieder an, also die Kinder und Jugendlichen, die kann man eigentlich relativ gut aufklären. Und diese Delikte haben sogar, also zum Beispiel kinderpornografische Inhalte, da haben wir eine Aufklärungsquote teilweise über 90%. Ähnlich auch bei dem Cybergrooming, also Sexualtäter, die an Kinder übers Netz herantreten, die liegt auch immer knapp über 80%. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran.
Weil es da einfach ist, den Kontakt irgendwie nachzuverfolgen oder woran liegt's?
Wenn ein Jugendlicher gar nicht weiß, dass er sich strafbar macht, wird da wenig Maßnahmen treffen. Und die Maßnahmen zum Schutz sind halt relativ gering. Bei vielen dieser Delikte, mit denen ich mich beschäftige, also wie gesagt, es ist eine große Bandbreite, aber mit denen ich mich beschäftige, wie Cybergrooming, da wollen die Täter zum Beispiel an die Handynummer der Kinder herankommen und wollen dann über WhatsApp kommunizieren. Jetzt muss man kein krasser Ermittler sein, um über eine WhatsApp-Nummer irgendeine Form der Ermittlungsspur zu bekommen. Und das ist auch so ein Thema. Wir erwischen hier viele von denen, um die es, glaube ich, der Gesellschaft in dieser Form gar nicht so geht. Ein Täter, der weiß, was er tut und dem sein Unrechtsbewusstsein bewusst ist, der macht ganz andere Maßnahmen, um die Strafverfolgung zu behindern. Und das sind ganz andere Felder. Das sind nämlich genau jetzt diese Felder, wo es dann auch um eine Monetarisierung geht. Und die sind viel schwerer rauszuholen, als wenn dir das nicht bewusst ist und du da offen mit umgehst. Und deswegen, ja, diese Täter, das ist auch teilweise ein Markt, es ist da auch schwer ranzukommen. Ich bin auch immer dankbar für alle Sicherheitsbehörden, die gerade gegen diese strukturierten Netzwerke vorgehen. Und das ist das auch, was ich immer meine, mit um was es die Gesellschaft gehen muss. Der Gesellschaft muss es ja gehen, um solche Netzwerke zu zerschlagen, solche strukturierten
und
Täter.
Und nicht den Schüler, der seiner Freundin irgendwelche Fotos schickt, ne?
Zum Beispiel.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Frauen schauen, ja. Was muss da passieren? Es werden jetzt gesetzliche Regeln diskutiert, die verschärft werden sollen, härtere Strafen und überhaupt Gesetze für bestimmte Bereiche, wo es offenbar bisher keine gesetzlichen Vorgaben gab. Reicht das? Wird uns das weiterbringen?
Also Gesetze als solches und Strafnormen haben eigentlich meistens keine allzu große Auswirkung, wenn es nicht gleichzeitig gelingt, die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also ich will damit sagen, eine rote Ampel hält einen auch nicht per se ab, bei Rot rüberzugehen, wenn es nicht eine Wahrscheinlichkeit gibt, dafür auch erwischt zu werden in dem Moment. Und das ist ein generelles Thema. Ich glaube aber, man muss es, wie bei vielen Phänomenen, man darf das nicht singulär betrachten. Nur wenn man jetzt gegen Gewalt gegen Frauen zum Beispiel im digitalen Kontext vorgeht, heißt das, also wird es vielleicht nicht generell gelingen, diese Normenüberschreitung im Netz in irgendeiner Form zu regulieren. Man muss das in einem Gesamtstrategie einbinden.
Aber für Betroffene wäre es ja schon mal gut, wenn sie zumindest das Gefühl haben, es gibt eine gesetzliche Regelung, wo ich zumindest theoretisch geschützt werde,
genau,
und mich hinwenden kann.
Das hätte ich jetzt auch nämlich als nächstes gesagt, in so einer Strategie. Da müssten wir halt generell über ethische Wertevermittlung sprechen und dann müssten wir aber auch über die Strafnormen sprechen, dass die greifen, und dann müssen wir über die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit sprechen. Ich halte es für absolut berechtigt, dass man prüft, welche Strafnormen sind vorhanden und reichen die auch, um das Gerechtigkeitsgefühl von Menschen zu nutzen oder nicht. Und ich glaube, dass das in diesen Bereichen noch nicht der Fall war. Teilweise, also es ist ja so manchmal so, dass man dann sagt, ey, kannst du an die Urheberrechte und so. Ich glaube, das wird diesen Thematik nicht gerecht, mit dem man sich da teilweise auch auseinandergesetzt.
Persönlichkeitsrechte wird. Ist es bisher.
Genau,
ne?
Persönlichkeitsrechte zum Beispiel. Und deswegen, ich will nur sagen, nur eine Strafverschärfung oder Strafnormeinrichtung wird das Problem nicht lösen, sondern es braucht eine generelle Strategie dafür.
Und was bräuchte es für die generelle Strategie?
Ich würde immer sagen, wir müssen als erstes mit einer digitalen Wertevermittlung in allen Gesellschaftsebenen ran, bei allen Altersstufen auch. Wir müssen immer wieder darüber aufklären und Empathie auch wecken, was das eigentlich bedeutet, wenn man solche Delikte begeht. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch Sicherheitsbehörden und eine Struktur, die ganz anders in der Lage ist, mit diesen Situationen umzugehen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Sicherheitsbehörden eigentlich auch noch nicht vollumfänglich in der Globalität dieses digitalen Raums angekommen sind. Ein Beispiel: Wir brauchen zum Beispiel nur eine zentrale Stelle, wo Sie im Netz Hilfe bei der Polizei finden. Wir haben gegenwärtig 16 Internetwachen für 16 Bundesländer. Ergibt nicht allzu viel Sinn. Sie brauchen eine Stelle, wo Sie rund um die Uhr als Betroffene Hilfe finden können bei der Polizei, die Ihnen zur Seite stehen kann. Und dafür brauchen wir zum Beispiel eine zentrale Internetstelle. Und wir brauchen gleichzeitig so Formen virtueller Polizeistreifen, die selber proaktiv im Netz auch rausgehen und sowas prüfen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was brauchen wir dafür? Eine ganz neue Struktur. Weil die Strukturen sind dafür noch gar nicht ausgelegt. Wir müssten eine Bereitschaft haben, vielleicht 10, 20, 25% der Polizei auch ins Netz zu verlagern. Und das ist noch nicht der Fall. Und dann ist die nächste Frage, was ist mit Staatsanwaltschaft, was ist mit Justiz? Das ist also so ein Rattenschwanz. Und ich glaube, dass wir diese generelle Bereitschaft brauchen, ganz neue Strukturen dafür zu finden.
Und wahrscheinlich dann auch mehr Geld für diesen Bereich und mehr Manpower.
Ich würde vielleicht sagen, jeder neigt erstmal dazu, sozusagen, man hat zu wenig. Man kann natürlich sich auch fragen, ob man verlagern muss. Also ich weiß nicht, das wissen vielleicht viele nicht, aber in den letzten 4, 5 Jahren, da ist eine ganze Zeit lang die Kriminalstatistik total eingebrochen, um knapp 1 Million Delikte zum Beispiel. Während gleichzeitig die Polizeidichte eigentlich erhöht wurde, da hätte man eigentlich sagen können, warum hat man jetzt diese Ressourcen, die offenbar frei werden, nicht verlagert? Es ist also immer eine schwierige Situation in den Konstellationen. Ich glaube, manchmal muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Und ich glaube, da ist schon die Möglichkeit, das noch stärker zu verlagern, aus meiner Perspektive.
Also verlagern, aufklären, vielleicht weiterbilden.
Sensibilisieren vor allem auch. Junge Menschen zeigen, was das bedeutet, wie man damit umzugehen hat.
Und was ja auch viel diskutiert wird, die Frage, früher hieß es Vorratsdatenspeicherung, jetzt IP-Adressenspeicherung oder sowas wie Quick Freeze, wo man gedacht hat, also sozusagen um die Möglichkeit zu haben, Dinge, die im Netz passieren, auch ein Stück weit einzufrieren oder eben zumindest auch später noch nachvollziehbar zu machen. Gibt es auch in dem Bereich die Notwendigkeit, dass man da nachschärfen muss? Oder würden Sie sagen, da sind Sie eigentlich gut aufgestellt, dass das funktioniert?
Also wenn ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen mich unterhalte, die würden Ihnen immer sofort sagen, ja, das brauchen wir. Und gerade auch in schweren Deliktsfeldern, wer bin ich jetzt, dass ich mich da positionieren würde? Ich sage immer, aber eins, es gibt jetzt auch schon die Möglichkeit, mit klassischen Ermittlungsmethoden relativ viel zu machen. Aber diese klassischen Ermittlungsmethoden, das heißt recherchieren, im Netz suchen,
kostet
Zeit und dann das, was Sie angesprochen haben, Manpower wieder. Das heißt, es kann auch eine Abwägung der Ressourcen sein in dem Zusammenhang. Es ist halt einfacher, wenn dir gleich alles im Prinzip geliefert wird. Aber ich würde sagen, auch wenn die Rechtsgrundlagen dafür noch nicht da sind, heißt das nicht, dass man nicht jetzt schon auch mit entsprechenden Maßnahmen auch gute Möglichkeiten hat, was zu ermitteln. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Präventivwirkung des Nichtwissens von Popitz. Je weniger man sich damit eigentlich auseinandersetzt mit diesen Themen, umso weniger hast du am Ende auch wirklich zu bearbeiten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, sag ich mal, 20% Polizei ins Netz senden würden, die aktiv nach Straftaten, dann würden die Kriminalstatistiken halt auch
massiv. Würde man mehr finden, ne?
Man mehr sucht, und die Kriminalstatistiken würden steigen. Und das muss man abfangen. Und da wäre dann wieder die Politik gefordert, dann vielleicht doch wieder zu sagen, okay, wenn ihr es nicht verlagert, dann müssen wir euch halt die Ressourcen dafür bereitstellen. Und ich glaube, dass das ein Thema auch ist, über das man als Gesellschaft halt reden muss, dass zum Beispiel auch immer die Medien nicht als erstes sagen, wenn man steigende Kriminalstatistiken hat, wie schlimm das ist, sondern auch hinterfragen muss, welche Ursachen hat das? Haben wir vielleicht mehr getan? Nordrhein-Westfalen zum Beispiel im Bereich Sexualdelikte bei Kindern, die haben sehr viel getan und haben natürlich auch immer Fälle dazu. Und das muss man halt auch verstehen. Aber ich glaube, ein Problem ist halt immer, wenn eine Kriminalstatistik präsentiert wird.
Zahlen sind immer schwierig.
Und genau, Zahlen dann sofort unreflektiert wiedergegeben werden.
Das ist klar. Die Zahlen wirken immer, als wären sie total objektiv, aber klar, das sind sie nicht unbedingt. Dann muss man sie in Kontext setzen.
Vielleicht zu dem Delikt auch nochmal zu sagen, wir haben bei Cybergrooming eine sehr niedrige Anzeigerate, ein sehr hohes Dunkelfeld und eine hohe Aufklärungsquote. Und diese Kombination deutet eher darauf hin, dass die Täter eine so geringe Angst vor Strafverfolgung haben, dass halt, wenn dann mal einer angezeigt wird, man sie halt leicht ermitteln kann und deswegen eine hohe Aufklärungsquote hat. Und das zeigt uns, wir müssen vor allem auch an dieses Thema ran, dass die Menschen das Gefühl haben, dass wir mehr anzeigen können, dass sie unproblematisch Hilfe finden und dass sie einfach zu den Sicherheitsbehörden auch im Netz gehen können und sagen können, ich habe das und das erlebt.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Warum gibt es da so wenige Anzeigen? Liegt das daran, dass die Leute das Gefühl haben, es lohnt sich eh nicht, ist eh keine Chance?
Oder? Also bei Cybergrooming ist natürlich differenziert betrachten, da sind auch Schamprozesse mit dabei, bei Kindern und Jugendlichen.
Bei Frauen wahrscheinlich
bei Frauen auch.
Auch.
Und gleichzeitig auch noch, dass die Hürden für eine Anzeige aus meiner Sicht nicht niedrig genug sind im Netz. Es ist halt so, wenn du heute im Netz irgendwo bist, du müsstest eigentlich ganz einfach auf eine Polizeiwache kommen, da gibt es einen Knopfdruck, dann bist du mit einem Polizisten verbunden per Videochat und kannst dem schildern, was ist. Wir haben sogar bei manchen Delikten die Tendenz, dass die Bereitschaft eher ist, bei Meldeplattformen zu melden und bei den Polizeien zurückzugehen. Finde ich jetzt nicht per se jetzt schlimm, aber ich finde, die Sicherheitsbehörden müssen sich fragen, warum geht das bei uns zurück? Wir sind ja eigentlich dafür da, dass Anzeigen bei uns gemacht werden. Also müssten wir uns anpassen, und da gab es einen Staatsanwalt, der hat mal gesagt, dass teilweise diese Struktur eine Usability-Katastrophe ist. Und das zum Beispiel, finde ich, ist ein Punkt, wir müssen dieses ganze Meldewesen, es muss für Sie ganz einfach sein. Wenn Sie im Netz was erleben, Gewalt, irgendeine Form von sexuellen Übergriff, dann muss es sein, dass Sie sofort eine Polizeiwache oder eine Internetwache haben, Knopfdruck, und Sie finden sofort Hilfe.
Die Realität, die aber viele Betroffene schildern, ist eher nicht ernst genommen werden, das Ding verläuft im Sande, man hat unglaublich viel Arbeit damit, das alles zu dokumentieren, reicht das alles ein und es passiert trotzdem nichts. Ist natürlich dann relativ verständlich, warum das dann nicht mehr passiert. Ne?
Ja, kann ich gut verstehen. Das ist natürlich jetzt eine Frage der Justiz im Nachgang auch. Und natürlich wieder die Frage, die wir vorhin hatten mit den strafrechtlichen Komponenten. Wenn halt am Ende rauskommt, dass das halt in dieser Konstruktion nicht strafrechtlich verfolgt werden musste. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Anzeigen wichtig sind, weil eine Anzeige erhöht auch den politischen Druck, was zu tun. Wenn man jetzt gar nicht mehr anzeigt, dann geht halt die Kriminalstatistik runter.
Denkt man, wir
haben alles gut gemacht und wir haben alles im Griff. Und dann ist erst recht nicht die Bereitschaft, sich diesem flächendeckenden Phänomen zu stellen. Und worüber wir halt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja KI. KI wird das in allen Formen, man sieht das schon jetzt, ins Uferlose treiben. Die Zahlen werden explodieren. Das haben wir jetzt auch schon gesehen und das wird in der Zukunft noch viel krasser werden.
Denn beispielsweise solche Fakes zu erstellen, dafür braucht man nicht mal als prominente Person im Internet vertreten zu sein. Da gibt es auch Situationen, dass Leute einfach ein Foto von dir machen und das dann verwenden.
Ich sage immer wieder, jeder muss damit rechnen, dass von ihm so ein Bild oder Video vorhanden sein könnte. Jedes Foto, was mal beim Profilbild irgendwo gepostet wurde, im Status von anderen auf ihren Kanälen, alles kann genutzt werden. Sprachaufnahmen sollte man eigentlich auch nicht mehr versenden, weil die Sprache nachgestimmt ist. Schon das hier ist eigentlich als Interviewpartner, ist auch schon alles raus. Nur andere sollten sich das bewusst sein. Das ist übrigens auch das Thema, warum man vorsichtig mit Kinderbildern und Kinderstimmen umgehen sollte, weil das nämlich auch genutzt werden kann und das sollte man denen nicht die Entscheidung vorwegnehmen.
Was uns zu dem Punkt bringt, was können Betroffene tun? Also anzeigen, das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe, auf jeden Fall anzeigen, um auf das Problem aufmerksam zu machen, auch wenn man vielleicht nicht immer die Chance hat, dass das Ganze zum Erfolg, also zum Festsetzen des Gegenübers führt. Was sonst?
Also generell zum Anzeigen braucht man natürlich Beweise sichern. Ja, bei den Beweisen will ich nochmal auf ein Problem hinweisen. Sollten wir uns im Bereich der Sexualdelikte gegen Kinder bewegen, dann kann es sein, dass dort Bilder geflossen sind, die Kinder nackt zeigen. Sollte das der Fall sein, niemals ohne Rücksprache mit der Polizei selber einen Screenshot anfertigen, sonst könnte man...
Weil im Klassenchat wäre das unter Umständen ja die Sache, ne? Dass
genau,
man sagen will,
niemals
oh, guck mal, was
Screenshot,
da passiert ist.
Auch nicht weiterleiten, diese Medien. Wenn es jetzt aber eine erwachsene Frauen trifft mit ihren eigenen Delikten, dann ist nochmal was anderes. Aber bei Kindern und Jugendlichen ganz vorsichtig, immer erst die Polizei informieren, damit man nicht selber betroffen ist. Und was kann man machen? Eigentlich schon gut gesagt, ne? Beweise sichern, melden die jeweiligen Delikte. Gleichzeitig gibt es auch noch Anlaufstellen wie zum Beispiel der Weiße Ring, die sich explizit Opfern gegenüber oder Betroffenen von Kriminalität zur Seite stellen. Aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich und eine sehr gute Institution. Gibt auch noch andere Plattformen, wo man das machen kann. Also ich würde mir immer Hilfe holen, indem ich auch mit anderen das einfach reflektiere.
Schauen wir nochmal auf den gesellschaftlichen Diskurs. Wie kriegt man sozusagen auch nochmal mehr ins Bewusstsein von uns allen, was respektvoller Umgang ist, was vielleicht kein Spaß mehr ist, wenn man irgendwie ein lustiges Sexvideo von irgendjemandem anfertigt und das irgendwo hin schickt? Wie kann die Gesellschaft da vorgehen?
Ich glaube nur langfristig. Und zwar, ich wünsche mir digitale Bildung ab der ersten Klasse an jeder Schule verpflichtend. Darf nicht mehr vom Zufall abhängig sein, ob ein Kind im richtigen Bundesland an die richtige Schule mit der richtigen Lehrkraft trifft, ob es überhaupt darauf vorbereitet wird. Und zum Beispiel auch ethische Gesichtspunkte vermittelt werden in diesen Zusammenhängen, die aber generell vermittelt werden sollten, nicht nur im Zusammenhang mit digitalen Themen, aber auch. Aber gleichzeitig hilft es uns nichts, was das Thema Erwachsenenbildung angeht. Wir brauchen eigentlich sowas wie der siebte Sinn, den wir für den Verkehrsrecht früher kannten, das wünsche ich mir für den digitalen Raum, angepasst an Altersstufen. Ich würde mir vorstellen, dass immer, wenn Sie soziale Medien aufrufen, Streaming gucken, jedes dritte Video nicht wegklickbar ist und zum Beispiel ein digitales Bildungsvideo ist, zu Sensibilisierungsthemen, zu Kriminalpräventionsthemen.
Das wird schwierig durchzusetzen.
Ethischen, ja. Ja, genau. Aber das sind genau die Punkte. Ja. Hat die Gesellschaft die Kraft, das zu machen oder wird sie es nicht machen? Aber wir brauchen eine flächendeckende Sensibilisierung für alle Altersstufen.
Und vielleicht auch im persönlichen Umfeld mal Bescheid zu sagen, wenn man sieht, dass jemand irgendwelche Sachen verschickt.
Das wünsche ich mir als Zivilcourage sowieso. Ja? Also ich hoffe, ich weiß nicht, wer Philipp Zimbardo kennt, der hatte mal das Lucifer-Experiment gemacht. Der hat zum Beispiel mal gesagt, wir müssen alle jeden alltägliche Heldentaten machen, indem man auch versucht, täglich in seinem normalen Leben immer wieder das Gute eigentlich zu machen, anderen zur Seite zu stellen, Zivilcourage zu zeigen. Das wünsche ich mir generell.
Da kommen wir zum Schluss jetzt nochmal tatsächlich zur Abschlussfrage. Ein bisschen haben Sie schon beantwortet. Wie bekommen wir das Problem digitale sexualisierte Gewalt in den Griff, wenn Sie sich drei Maßnahmen wünschen können?
Das allererste ist digitale Bildung für die gesamte Gesellschaft, angefangen bei Kindern und Jugendlichen. Dann will ich eine neue Strategie für digitale Polizeiarbeit, die mehr Präsenz zeigt, die userfreundliche Anzeigemöglichkeiten niedrigschwellig macht, wo das Gedanke ist, ey, mir ist was passiert, ich kann sofort die Hilfe finden. Und das dritte ist ein Rechtsrahmen, der versucht eigentlich auf, jetzt wird es richtig abgespaced, auf globaler Ebene, mit anzufangen, hier über gemeinsame Werte und Normen das irgendwie abzudecken. Und solange das nicht geht, dann halt auf nationaler Ebene. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass man das Strafrecht generell mal durchguckt auf die Frage, was ist eigentlich im digitalen Raum noch sinnvoll und was nicht und wo muss man ansetzen.
Sagt Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Hat mich sehr gefreut.
Und tschüss, sagt Miriam Meinhardt.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.